Deutschlandfunk, der Tag.
Condemn racist violence. Fascists not welcome. Solidarity with refugees. Stand auf Plakaten und wurde auch gerufen. In den vergangenen Tagen gab es viele Demonstrationen in Städten wie London, Sheffield, Bristol, Brighton oder Liverpool. Tausende von Menschen sind da auf die Straßen gegangen, um den rassistischen Krawallen, die es seit mehr als einer Woche gibt in Großbritannien, etwas entgegenzusetzen. Und auch auf die wollen wir gucken, auf diese Gegendemos, heute im Podcast vom 9. August. Außerdem geht's um die abgesagten Taylor Swift-Konzerte in Wien in Österreich. Wir wollen besser verstehen, was verkörpert Swift, was verkörpern ihre Fans, die Swifties, dass die bei einem zum Glück ja vereitelten islamistischen Anschlag hätten getötet werden sollen. Sonja Meschkat ist mein Name, dann geht's jetzt los.
Eigentlich ist die Tour ein kollektiver Mittelfinger gegen Hass und es geht darum, zu feiern, was wir lieben und dass das Menschen jetzt gefährdet haben, das macht mich ganz doll traurig und wütend tatsächlich. Ja.
Ein kollektiver Mittelfinger gegen den Hass, so beschreibt das diese Frau, ein Swiftie, eigentlich eine Frau, die eben auf eins dieser drei Konzerte wollte in Wien, aber alle drei abgesagt, weil ein Anschlag geplant gewesen ist von einem mutmaßlichen Islamisten. Ein 19-Jähriger mit mazedonischer Abstammung, der gegenüber der Polizei bereits gestanden hat, was er vorhatte, nämlich bei einem Selbstmordattentat möglichst viele Swifties umzubringen. Und auch ein zweiter Tatverdächtiger ist mittlerweile festgenommen worden. Wir wollen an dieser Stelle aber nicht über die Ermittlungen im Einzelnen sprechen, sondern wir wollen das Bild ein bisschen größer aufziehen. Und das kann ich zusammen machen mit Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik, einem Experten rund um das Thema islamistischer Terrorismus. Herr Steinberg, ist das Zufall oder nicht, dass sich ein mutmaßlicher Islamist, ein Dschihadist für Konzerte von Taylor Swift entschieden hat, um dort möglichst viele Fans zu treffen?
Und ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, dass hier der potenzielle Attentäter ein Konzert angreifen wollte. Und dass es gerade Taylor Swift getroffen hat, hat meines Erachtens vor allem damit zu tun, dass sie eine so überaus große Menge von jungen Leuten anzieht, dass man damit rechnen konnte, dass auch eine große Zahl von Konzertbesuchern nicht innerhalb des Stadions ist, wo ja wohl, wie es scheint, der Attentäter keinen Zugang hatte, sondern vor dem Stadion. Also ich denke, dass das alles überhaupt kein Zufall war.
Vielleicht können wir an dem Punkt noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Wenn man sich noch mal überlegt, wofür Taylor Swift steht, also für Selbstbewusstsein, für Selbstbestimmtheit, für Selbstermächtigung, für Gemeinschaft, für Unterstützung, natürlich auch für Feminismus. Welche Rolle spielt das?
Also so, wie ich diese jungen Leute aus Wien kenne, die da in den letzten Jahren in dschihadistischen Zirkeln unterwegs sind, glaube ich nicht so sehr, dass es um die Person ging. Natürlich ist Dschihadisten das ganze Betragen von Frau Swift, aber auch ihre Anhänger im Stadion, das halbnackte Auftreten, die Musik überhaupt, das ist natürlich ein Gräuel für diese Leute. Letzten Endes sind es aber eben doch Terroristen. Und da geht es eher darum, eine Menschenmenge aufzufinden, die ein weiches Ziel ist, wie Terrorismus-Spezialisten in der Regel sagen. Also ein Ziel, das nicht gut geschützt ist, bei dem es eine gute Möglichkeit gibt, möglichst viele Leute zu töten und zu verletzen, damit Aufmerksamkeit zu gewinnen und letzten Endes dann wieder verbessert zu rekrutieren. Also die Person Taylor Swift, denke ich, hat da nur eine untergeordnete Rolle gespielt.
Und auch die Fans dann, würden Sie das auch so sehen? Also das weiche Ziel, möglichst viele Treffen in einem ungeschützten Raum, das haben Sie ja gerade schon mal erklärt. Aber auch die Swifties, so nennen die sich ja selbst, die gehen ja wirklich sehr freundlich miteinander um und wertschätzend, unterstützend. Es gibt sehr viel Akzeptanz füreinander, egal wer man ist, wie man sich definiert. Das ist ja eigentlich fast wie so ein eigenes Universum, wie eine eigene Welt, in der sich dann eben alle wohlfühlen sollen. Sind das denn auch Punkte, die anecken, wenn man überzeugter Dschihadist ist?
Das sind natürlich Punkte, die anecken. Ich bin mir nur nicht sicher, ob die mutmaßlichen Attentäter sich dieses Aspekts bewusst waren Und das liegt vor allem an der Beobachtung, dass in den letzten Jahren auch andere Konzerte immer wieder zu Zielen von Anschlägen wurden. Das war einmal das Konzert in Manchester, Ariana Grande 2017, aber auch das Konzert im Bataclan, wo wir es ja mit einer ganz anderen Art von Musik und auch mit einer ganz anderen Art von Fans zu tun hatten. Ich glaube, was hier angezogen hat, das waren eher die Menschenmengen. Das waren die vielen Konzerte, also die Aufmerksamkeit und die Möglichkeit, ohne größere Probleme auch viele junge Leute vor dem Stadion töten oder verletzen zu können. Das waren aus meiner Sicht die wichtigeren Aspekte.
Es fiel ja gerade schon mal das Wort rekrutieren. Wie aktiv ist denn der sogenannte islamistische Staat im Moment? Haben die Sicherheitsdienste das vielleicht auch so ein bisschen aus dem Blick verloren?
Nein, Fachleute haben das nicht aus dem Blick verloren. Wir wissen seit mittlerweile so anderthalb, zwei Jahren, dass vor allem der Islamische Staat aus Afghanistan heraus sehr aktiv ist, dass er versucht, virtuell, vor allem über Telegram, junge Leute zu gewinnen, damit sie für ihn Anschläge in Europa verüben. Dafür gibt es mehrere Beispiele, die von den Sicherheitsbehörden immer wieder genannt werden. Das aus meiner Sicht wichtigste Beispiel liegt noch gar nicht so lange zurück. Im Dezember gab es Anschlagsplanungen durch den IS Afghanistan mit Hilfe von Rekruten auf den Kölner Dom und auf den Stephansdom in Wien.
In Wien.
Also das Problem war tatsächlich bekannt und das Problem in Österreich war auch bekannt.
Das heißt, diese Radikalisierung, das scheint ja jetzt eben auch bei diesem mutmaßlichen Täter so gewesen zu sein. Also das geht dann relativ schnell, so heißt das auch bei ihm, innerhalb von wenigen Monaten. Und das ist ja eigentlich eine Geschichte, die man auch schon öfter gehört hat. Das heißt, wie sich Menschen radikalisieren lassen, wie man sie rekrutieren kann, das ist eigentlich immer noch gleich oder ähnlich?
Ja, das hat sich schon etwas gewandelt. In der Vergangenheit war es meist so, dass Rekrutierung durch persönliche Kennverhältnisse geprägt war. Es gab also einen Rekrutierer, oft einen Prediger in einer großen Moschee, der junge Leute für sich hat gewinnen können. Gerade in Österreich wurden diese Prediger allerdings sehr früh sehr effektiv bekämpft. Viele von denen sitzen immer noch mit ganz langen Haftstrafen im Gefängnis. Und seit wenigen Jahren, 3, 4, 5 Jahren, kann man nun beobachten, dass Rekrutierung häufiger im Internet, vor allem über Telegram, stattfindet als früher. Und man kann beobachten, dass die rekrutierten jungen Menschen immer jünger werden. Es war ja sehr auffällig, dass hier der mutmaßliche Attentäter sehr jung war. Er ist fast eine Kopie eines Attentäters von vor 4 Jahren. Da hatten wir es auch mit einem jungen Mann zu tun, nordmazedonischer Herkunft, der in Wien 4 Leute getötet und mehrere verletzt hat.
Also das kann man nochmal sagen zur Ergänzung, auch dieser Täter nordmazedonischer Herkunft, über den wir jetzt sprechen, aus Wien, und der ist 19 Jahre alt, also auch immer noch ziemlich jung. Wir haben eben schon mal über die Hinweise auf diesen geplanten Anschlag gesprochen, die kamen vom ausländischen Geheimdienst, und hätte der das nicht gemerkt, dann hätte das auch anders ausgehen können. Kann man daraus im Umkehrschluss folgern, die anderen gucken besser oder genauer hin als die inländischen Geheimdienste, oder was schlussfolgern Sie daraus?
Nein, das ist gut bekannt, dass in allen Fällen der letzten Jahre, und das waren wirklich viele Fälle von geplanten Attentaten hier in Europa, die USA die erste Information gegeben haben. Das bedeutet, das FBI hat seine Kollegen in Österreich, in vielen Fällen aber auch hier in Deutschland, informiert über diese erste Information. Und zwar ist das deshalb möglich, weil die Amerikaner in ganz großem Maßstab Kommunikation weltweit überwachen und in der Regel dann Informationen generieren, beispielsweise, wenn, wie im vorliegenden Fall geschehen, ein Video mit einem Gefolgschaftseid auf den IS-Kalifen im Netz auftaucht. Dann werden Informationen generiert und die werden an das jeweilige Land weitergegeben. Die Österreicher können so etwas nicht, die Deutschen können es nicht, die Franzosen können es etwas besser. Aber wir sind da insgesamt ganz stark abhängig von den Sicherheitsbehörden der Vereinigten Staaten.
Das heißt, so wie Sie es gerade beschrieben haben, das ist dann einfach so die normale Kommunikationskette? Also läuft dann über USA, FBI, und dann wird das weiter delegiert?
Ja, genau. Also in den USA gibt es eine Sicherheitsbehörde, die feststellt, dass eine solche Kommunikation vorliegt. Das ist in der Regel die NSA, die National Security Agency, die für solche Kommunikationsüberwachung weltweit verantwortlich ist. Die gibt die Daten an das FBI und das FBI wendet sich dann an den Partner in Europa. Das ist in Österreich die Direktion für, ich glaube, Sicherheit und Nachrichtenwesen, das alte Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Die werden dann aktiv.
Jetzt laufen ja im Moment noch die Olympischen Spiele in Paris bis zum Sonntag. Und auch da war die Sorge vorab ja wirklich sehr groß, dass es Anschläge geben könnte. Kann man das eigentlich miteinander vergleichen im Sinne von, warum wäre Paris in Anführungsstrichen, setze ich das mal, attraktiv gewesen für Anschläge? Beziehungsweise gibt es da eine Schnittmenge zu den Konzerten in Wien, was bestimmte Werte angeht? Wie beurteilen Sie das?
Ja, ich glaube gar nicht so sehr, dass es da um Werte geht, sondern vor allem um die terroristische Taktik. Organisationen wie der IS wollen vor allem Aufmerksamkeit erzielen. Und das geschieht vor allem, wenn man Massenveranstaltungen trifft. Das kann ein Konzert sein von Taylor Swift. Das kann die Europameisterschaft im Fußball in Deutschland sein. Das können aber auch die Olympischen Spiele sein. Was dann am Ende wirklich angegriffen wird, hat vor allem damit zu tun, wie die Sicherheitsvorkehrungen gestaltet sind und ob der IS überhaupt geeignete Rekruten hat. Es scheint nun so, als ob der IS zumindest in Deutschland während der Europameisterschaft keine Rekruten zur Verfügung stehen. Ich glaube, dass es da sehr schwierig wäre, einen Attentat zu verüben. Und Österreich ist da vielleicht etwas praktischer, weil wir es eben insgesamt dann doch, sagen wir mal, nicht mit der europäischen Hauptstadt zu tun haben und die Sicherheitsbehörden in Österreich auch insgesamt nicht so ganz stark sind.
Was glauben Sie denn eigentlich, also wenn es jetzt weitere Konzerte von großen Superstars geben wird, also mir würde da spontan jetzt mal noch Beyoncé einfallen oder Billie Eilish oder Miley Cyrus, um nur drei Frauen nochmal zu nennen. Glauben Sie, dass man das jetzt auch dann nochmal anders beobachten wird? Findet das sowieso schon statt oder welche Auswirkungen könnte das haben?
Ja, ich denke, dass das Bewusstsein in den Sicherheitsbehörden für die Gefahr, die bei solchen Konzerten droht, mit den Ereignissen von Wien gestiegen ist. Ich hoffe nicht, dass Künstler die Konsequenz ziehen, an bestimmten Orten, wo es nicht sicher erscheint, nicht mehr aufzutreten. Ich bin aber fest davon überzeugt, dass die Sicherheitsbehörden ihre Maßnahmen rund um solche Konzerte noch einmal überdenken werden. Es ist einfach zu auffällig, dass es in den letzten 10, 15 Jahren so viele Anschläge auf Konzerte und ähnliche Veranstaltungen gegeben hat und dass es auch oft Hinweise darauf gegeben hat, dass die mutmaßlichen Attentäter Kontakte ins Sicherheitspersonal hatten. Das war auch bei Fußballspielen der Vergangenheit öfter mal der Fall. Also ich denke, wir werden es da mit überholten Sicherheitsmaßnahmen und mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen zu tun bekommen. Vor allem dann, wenn sich der Trend fortsetzt, also wenn wir es weiterhin mit weiteren Terrorplanungen in Europa zu tun bekommen, wonach es aussieht.
Herr Steinberg, dann danke ich Ihnen erstmal für Ihre Zeit und für Ihre Einschätzungen hier bei uns im Podcast. Dankeschön.
Vielen Dank Ihnen.
Seit über einer Woche gibt es in Großbritannien gewaltvolle, rassistisch motivierte Krawalle. Ausgelöst wurden die durch gezielte Desinformation. Ein junger Mann hat bei einem Taylor Swift-Tanzkurs, da ist sie nochmal, die Taylor Swift, drei Kinder mit einem Messer getötet, mehrere Menschen verletzt. Behauptet wurde dann sehr schnell, dass dieser Mann aus Ruanda stamme und mit einem Boot über den Ärmelkanal illegal nach Großbritannien eingereist sei. Das stimmt nachweislich nicht. Er wurde in Großbritannien geboren und er ist eben nicht weiß, denn seine Eltern stammen aus Ruanda. Diesen hasserfüllten rechtsradikalen Krawallen etwas entgegenzusetzen, das ist für viele Menschen wichtig in Großbritannien, so wie für diese Frau zum Beispiel.
You can see a lot of places are boarded up. So there's been a lot of fear about what could happen. And it just felt really important that we were here to protect our community.
Viele Geschäfte haben sich verbarrikadiert aus Sicherheitsgründen, sagt sie, aus Angst eben, dass Steine fliegen könnten und dass es eben wichtig sei, präsent zu sein, um die Gemeinschaft zu schützen. Das ist jetzt 1 bis 2 Tage her und wir wollen mal gucken, wie sich die Lage dann bis zum Ende dieser Woche bisher entwickelt hat. Und das machen wir gemeinsam mit Christoph Prössl aus dem ARD-Studio in London. Christoph, Christoph, wie waren denn die letzten Tage? Wie groß war oder ist das Ausmaß an rechtsextremen Krawallen? Vielleicht können wir da mal anfangen.
Also man merkt schon, dass das vor allem Anfang der Woche ein großes Thema war, weil da dann die Krawalle auch stattgefunden haben. Und am Mittwoch sind ja interessante Sachen passiert. Da gab es zum einen harte Urteile gegen die, die randaliert haben. Und zum zweiten sind dann abends sehr, sehr viele Menschen auf die Straße gegangen. Das hatten wir gar nicht erwartet, die gegen die rechte Gewalt demonstriert haben. Und auf einmal hat sich so ein bisschen diese ganze Bewegung gedreht und auf einmal standen viele Menschen auf der Straße, die friedlich protestiert haben und es waren keine Randalierer mehr da.
Warum hattest du oder habt ihr nicht damit gerechnet?
Die Polizei hatte ja für diese Nacht vom Mittwoch auf den Donnerstag 6000 Beamte bereitgestellt und man hat fast mit dem Schlimmsten gerechnet. Es gab Listen, da waren 100 Plätze drauf genannt, wo die wohl am Abend randalieren wollten und da waren zum Beispiel Hilfsorganisationen dabei, Asylberatungsstellen, Anwälte, die im Bereich Asylrecht arbeiten. Das war eine total beängstigende Situation und auch die Polizei hat sich darauf vorbereitet und auf einmal blieben diese Proteste aus. Und da gibt es ein paar Gründe für. Vielleicht auch, weil die Polizei eine neue Strategie verfolgt hat, sich direkt dort positioniert hatte, wo eben Proteste erwartet worden waren, weil es dann diese harten Urteile gab, bis zu 3 Jahren Haft, beispielsweise für 3 Männer, die in Liverpool verurteilt worden sind für Gewalttaten.
Also das ist tatsächlich auch schon umgesetzt worden, ne?
Das ist umgesetzt. Die sind verurteilt, rechtskräftig und dann eben auf einmal diese vielen Menschen, die auf die Straße gegangen sind, weil sie gesagt haben, wir wollen die Straße jetzt nicht mehr den Randalierern überlassen. Und da hatte die Polizei eigentlich gesagt, bitte macht das nicht, weil dadurch würde dann eine Konfrontation entstehen, möglicherweise noch viel mehr Unruhe auf den Straßen. Aber da haben sich eben viele nicht dran gehalten, sind trotzdem gekommen und haben gegen Randale, gegen Gewalt, gegen Rassismus protestiert.
Wir haben das ja hier in Deutschland auch schon erlebt vor einigen Monaten. Da gab es ja auch die vielen Demonstrationen für Demokratie gegen Rassismus, hatte was zu tun mit dieser Korrektivrecherche. Und da ging es ja auch darum, dass die sogenannte Mitte der Gesellschaft sich irgendwie nochmal positioniert. Würdest du denn sagen, diese Gegenproteste, die es jetzt in Großbritannien gibt, das ist die Mitte der Gesellschaft?
Absolut. Das war mein Eindruck und wir versuchen das natürlich auch immer, den Eindruck, den man aus Bildern bekommt, den man aus Gesprächen bekommt, auch mit Zahlen zu untermauern. Und da helfen uns dann manchmal Experten, da helfen uns aber auch Umfragen, beispielsweise des Meinungsforschungsinstituts YouGov. Und die haben Umfragen erhoben und dabei ist herausgekommen, dass 85% der Britinnen und Briten sagen, wir sind mit diesen Protesten, mit diesen Krawallen nicht einverstanden. 7% sagen, wir stehen hinter den Randalierern. Ich finde, das ist eine beachtliche Menge, aber das zeigt eben, die große, große Mehrheit steht eben nicht hinter den Protesten. Eine andere Frage ist natürlich das Thema Migration im Großen und Ganzen. Ich glaube, da gibt es deutlich mehr Menschen, die sagen würden, Migrationspolitik, da haben wir viel schleifen lassen, da hat die konservative Regierung nicht viel erreicht in den letzten Jahren. Da müssen wir neue Akzente setzen. Aber auch da ist natürlich die Bandbreite dessen, was die Menschen erwarten, wahrscheinlich viel breiter. Aber diese Randale lehnen 85% der Britinnen und Briten ab.
Migrationspolitik, die du gerade angesprochen hast, ich mache mir mal einen kleinen Haken dran, das würde ich aber gleich mit dir gerne nochmal besprechen. Ich habe vorab noch eine Frage und zwar zu denjenigen, die eben diese rassistischen und extrem gewaltvollen Proteste ja eben auch anführen oder mit dabei sind. Es heißt, das seien überwiegend junge, weiße Männer. Aber wer ist das denn? Also für wen stehen die? Was weiß man über die?
Das ist gar nicht so einfach, das herauszufinden, wer das ist. Wir sehen die Bilder, wir haben die uns auch richtig systematisch angeschaut, um feststellen zu können, wer das ist. Und es ist auf den Bildern im Internet, Videoschnipseln, in der Berichterstattung. Wir haben eigene Producer vor Ort, die Bilder gemacht haben. Da ist für uns schon ganz klar erkennbar, dass genau das erst einmal richtig ist. Das sind vor allem, ich sag mal, zwischen 16, 20 bis 40, 50 im Altersspektrum. Es sind überwiegend Männer und die Hautfarbe ist überwiegend weiß. Jetzt kann man das als Grundlage, glaube ich, der Beurteilung nehmen und das abgleichen mit dem, was wir aus anderen Quellen bekommen. Und da ist es zum Beispiel interessant zu hören, dass der Polizeichef Mark Rowley von London gesagt hat, es sind sehr, sehr viele Leute festgenommen worden, über 400. Und er sagt, 70% derer, die man festgenommen hat, das sind Personen, die sind bereits vorbestraft. Waffenbesitz, Gewalttaten. Und insofern kann man so ein bisschen abschätzen, mit wem man es da zu tun hat, wer die Gewalttäter sind. Aber natürlich hat man da kein belastbares Umfragematerial, sondern wir müssen mit diesen Eindrücken arbeiten.
Ich habe noch eine Frau im Kopf, die irgendwie auch zumindest so am Rande mit dabei war bei diesen rassistischen Protesten. Und die hat sinngemäß gesagt, also ich bin es eigentlich leid, dass weiße Arbeiter als Faschisten bezeichnet werden, nur weil die nicht wollen, dass Menschen illegal ins Land kommen. Die verortet sich dann aber schon auch in der Mitte der Gesellschaft. Oder wie würdest du so eine Aussage interpretieren?
Ja, das würde ich so interpretieren. Aber wenn man halt bei dieser Aussage, ich kenne diesen Fall jetzt nicht, aber wenn man bei dieser Aussage halt mitten im Protest steht, wo Steine geworfen werden und wo ein Hotel angezündet wird, in dem Asylanten sitzen, dann habe ich ein bisschen ein Problem mit der Aussage. Weil ich denke, dass man sich dann mit Leuten umgibt, wo der Verdacht schon naheliegend ist, dass Gewalt befürwortet wird als Mittel der politischen Auseinandersetzung. Ich habe vor den Wahlen waren wir in Grimsby, das ist im Norden Englands, und dort haben wir eine Berichterstattung recherchiert vor den Wahlen, was ist das wichtigste Thema. Dort haben wir mit Leuten gesprochen, die Reform UK wählen. Reform UK, das ist der Rechtsausleger der britischen Politik, Nigel Farage an der Spitze, haben recht gut abgeschnitten, 14%. Riesenthema Migration. Viele Menschen sagen, haben für die Wahlen gesagt, Migration ist ein ganz wichtiges Thema für mich. Und in Hartlepool habe ich oft mit Menschen gesprochen, die sagen, wir haben da nicht das erreicht, was wir wollten. Mit dem Brexit ist uns versprochen worden, die kommen nicht mehr, die kommen immer noch. Ich will die nicht in meinem Land haben, ich will die nicht mit den Booten rüberkommen sehen und ich bin kein Rassist, aber. Und das ist, glaube ich, eine Situation, mit der muss man irgendwie umgehen, dass da Leute ganz klar sagen, ich habe keinen Bock auf die. Aber von sich behaupten, sie seien eben keine Rassisten. Ich würde das ein bisschen anders einordnen und ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, ja, aber wir haben Probleme bei der Integration. Es sind einfach zu viele, es müssen weniger sein. Ich finde, das sind alles Sachen, die kann man debattieren. Das sind alles Sachen, die werden auch in Großbritannien debattiert. Aber es ist schon auch interessant, mit welcher Vehemenz oder generellen Ablehnung da Sachen formuliert werden. Und jetzt, in den letzten Tagen haben wir es gesehen, das war ja Gewalt. Das ist ja keine politische Debatte. Das ist keine Meinungsäußerung. Und insofern ist das für mich auch Extremismus.
Was ist denn eigentlich mit den Menschen, die das betrifft, also den Migranten? Was machen diese Proteste mit denen? Gibt es Reaktionen? Gibt es Stimmen?
Klar, da gibt es Reaktionen, da gibt es Stimmen. Wir hatten gerade auch ein Kamerateam draußen, die haben gedreht in einer muslimischen Gemeinde in Hartlepool und in Middlesbrough. Und die Stimmen dort sind natürlich verängstigt. Also wenn den Menschen da die Scheiben eingeworfen werden, fürchten die um ihre Kinder, fürchten die darum, dass Schlimmeres passiert, dass ihnen das Haus angezündet wird. Also das sind wirklich eindrückliche Äußerungen, Ängste, die man da hört. Und vor allem ja auch in einem Land, wo ich an ganz vielen anderen Stellen das Gefühl habe, dass das Nebeneinander, das Miteinander der Kulturen relativ gut funktioniert. Großbritannien hat eine lange Einwanderungsgeschichte aufgrund seiner Historie, aufgrund der großen Nähe zu Indien, Pakistan, aber auch in die Karibik. Und dieses Land war schon über Jahrzehnte hinweg immer in der Lage, viele zu integrieren und ein gemeinsames Leitbild, Toleranz, Miteinander zu leben. Und an solchen Punkten wird das natürlich in Frage gestellt.
Dann kommen wir jetzt noch mal zu dem, was du ja gerade schon vor ein paar Minuten angesprochen hast, nämlich, dass viele Briten ja einfach unzufrieden sind mit der Migrationspolitik, wie die Politik das überhaupt handelt oder eben auch nicht handelt. Und es war ja auch eben das Wahlkampfthema. Wird das jetzt vor diesem Hintergrund, also von diesen rechtsextremen Krawallen, wie wird das denn jetzt diskutiert auf der politischen Ebene?
Die Regierung Starmer mit dem neuen Premierminister Labour, die ist ja im Grunde wenige Stunden im Amt gewesen. Da hat er schon angefangen anzukündigen, was er alles verändert. Und Migrationspolitik war da ganz weit vorne. Und ich glaube, dieser Regierung war einfach aus dem Wahlkampf auch schon klar, das ist ein Riesenthema und hier müssen wir handeln. Was haben die gemacht? Es gab gleich dieses Treffen in Blenheim Palace. Da war ich auch vor Ort. Und da ging es eben um die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. Und da hat Keir Starmer schon die ersten neuen Kontakte wieder geknüpft. Sachen eingetütet in Richtung, wir müssen mit den Europäern zusammenarbeiten, um die Schleusergangs zu zerschlagen. Wir müssen mit Frankreich zusammenarbeiten, damit weniger Boote in die Überfahrt gehen. Europol, also all das hat er dort schon angeschoben. Jetzt in den letzten Tagen schon ist bekannt geworden, dass er die Asylverfahren deutlich beschleunigen will. Und dazu muss man vielleicht ein bisschen ausholen und sagen, was ist eigentlich hier in den letzten Jahren geschehen? Da hat sich ein riesiger Rückstau gebildet von Geflüchteten, die einen Asylantrag gestellt haben, der nicht abgearbeitet wird. Die sind in Hotels untergekommen, das kostet wahnsinnig viel Geld. 3,7 Milliarden Euro für 12 Monate beispielsweise, da ärgern sich die Leute auf der Straße drüber. Und Labour hat jetzt eben angefangen und sagt, wir müssen diese Verfahren beschleunigen, damit die nicht ewig lange in den Hotels sitzen. Und wer nicht nach Großbritannien gehört, weil er abgelehnt ist, den müssen wir auch zurückführen. Ist ein anderes Thema, ist schwierig, weiß ich. So, und das ist jetzt genau das, wo Labour ansetzt. Im Grunde all das, was die konservative Regierung versprochen hat und nicht liefern konnte, versucht Labour jetzt umzusetzen. Die Konservativen, die sind da total populistisch rangegangen. Ruanda hat nicht geklappt, ja. Der Spruch war immer Stop the Boats. Das klingt ja eher nach einer Demonstration gegen Einwanderung als nach einer Regierungspartei, die das formuliert, ja. Aber sie konnten nicht liefern und ich glaube, da gibt es eine so große Enttäuschung, die mit dazu beiträgt, dass das, was wir auf der Straße sehen, passiert.
Ist dann aber eigentlich auch schon direkt die ganz harte erste Bewährungsprobe für Starmer, oder?
Total. Das ist die absolut harte Bewährungsprobe und ich glaube, die Schwierigkeit ist, sowas kann man nicht schnell lösen, sondern er braucht hier auch Zeit. Und deswegen wird das ziemlich spannend, ob seine Maßnahmen wirken. Das haben ja schon auch andere vor ihm versucht, beispielsweise die Boote, die Überfahrten mit den Franzosen zusammen, eine Lösung zu finden, wie man das stärker verhindern kann, dass das stattfindet. Das wird für ihn nicht einfach. Mein Eindruck ist, in diesem ganzen Bereich Schleuserkriminalität, Gangs, da kennt er sich aus. Er war ja Generalstaatsanwalt, er hat Terrorismus bekämpft, er kennt kriminelle Strukturen. Ihm sind die Abläufe im Apparat, in der Justiz vertraut, in der Polizei. Und ich habe den Eindruck, da ist er vielleicht derjenige, der die Abläufe kennt, der das Arbeiten kennt und der deshalb auch möglicherweise die Hebel in Bewegung setzt, dass das gut klappt.
Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf Nigel Farage, weil du den auch gerade noch mal angesprochen hast. Das Thema, was er ja hatte beim Brexit, den er ja massiv vorangetrieben hat, sein Thema damals und heute ist es das wahrscheinlich noch mehr, Take Back Control of Our Borders. Also der will einfach die Grenzen kontrollieren, der will ganz gezielt die Einwanderung kontrollieren. Welche Rolle spielt der denn jetzt eigentlich bei diesen Protesten? Also hält der sich da vornehm zurück? Heizt der das irgendwie noch an? Ich erinnere mich, dass es wohl ein Video gegeben hat von ihm in dieser Woche, wo er immer in populistischer Art und Weise eben sagt, ich stelle nur Fragen. Beeinflusst das da irgendwas?
Absolut. Für mich funktioniert er so ein bisschen wie ein Transmissionsriemen. Und zwar nimmt er sehr viele Gerüchte, Falschmeldungen auf, stellt dann nur Fragen in Anführungszeichen und bringt damit aber diese ganzen Themen in die Politik ein. Und das ist natürlich anstrengend, weil man dann mit all diesen Falschmeldungen wieder arbeiten muss. Also Beispiel war zum Beispiel der Vorwurf, den er auch formuliert hat, dass die britischen Behörden gegen weiße Demonstrierende härter vorgehen als gegen beispielsweise protestierende Randalierer bei anderen Demonstrationen. Genannt war da Black Lives Matter. Und an der Stelle liefert er keinen Beleg, sondern er lässt das im Raum stehen und kann bei seinen Wählerinnen und Wählern, glaube ich, punkten und destabilisiert natürlich auch ein politisches System und das macht er ganz bewusst, dieses Spiel. Und das ist die Auseinandersetzung, die dann eben Labour und die anderen Parteien führen müssen, worüber man sich unterhalten muss. Aber da sind wahnsinnig viele Sachen dabei, die kein Fundament haben, keine Basis. Und er ist derjenige, der das aus dem Internet, Elon Musk, Twitter, jetzt X, aufnimmt, aufgreift und dann im Grunde in die Politik spielt.
Christoph, dann danke ich dir sehr für deine Einblicke und deine Einschätzungen hier bei uns.
Ja, gerne.
Und damit sag ich erstmal Tschüss für diesen Freitag und auch für diese Woche. Danke fürs Zuhören, vereinzelt oder die komplette Woche durch. Alles wird von uns freudig entgegengenommen und akzeptiert. Wir freuen uns natürlich auch über Rückmeldungen. dertag@deutschlandfunk.de, die altbekannte Adresse. Mein Name ist Sonja Meschkat. Ich wünsche allen ein hoffentlich noch erträgliches Wochenende. Und wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.